Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isionen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die bevorstehende Tagung des UNESCO-Welterbekomitees in Busan. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Notenbank hebt erstmals seit 42 Monaten Leitzins an. UNESCO-Welterbekomitee tagt Ende Juli in Busan. Südkorea will integrierte Militärakademie gründen. Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea beschloss bei seinem Treffen am Donnerstag, den Schlüsselzins von 2,5% auf 2,75% zu erhöhen. Dies markiert die erste Zinserhöhung seit Januar 2023. Das Zinsniveau war seit Juli letzten Jahres das 8. Mal in Folge unangetastet bei 2,5% belassen worden. Mit dem diesmaligen Zinsschritt verringerte sich der Unterschied zum Leitzins der USA auf maximal einen Prozentpunkt. Nach der ersten Zinsanhebung seit mehr als 3 Jahren hat die südkoreanische Zentralbank weitere Zinserhöhungen signalisiert. Der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea teilte in seinem Beschlussdokument zum geldpolitischen Kurs am Donnerstag mit, er gehe davon aus, dass der Kurs der Zinserhöhungen fortgesetzt werden müsse. Über Zeitpunkt und Tempo weiterer Erhöhungen werde das Gremium unter Berücksichtigung des Inflationsdrucks, der Konjunkturverbesserung und der Finanzstabilität entscheiden, hieß es. Nach weiteren Angaben sprachen sich alle 7 Gremiumsmitglieder für die Anhebung des Leitzinses von 2,5 auf 2,75% aus, die heute vorgenommen wurde. Mit Blick auf die einheimische Wirtschaft sprach das Gremium von einem stärker gewordenen Wachstumstrend, weil sich bei den Exporten und Investitionen, allen voran im Halbleitersektor, ein hoher Zuwachs fortsetze und sich der Konsum positiv entwickle. Das Wachstum im laufenden Jahr werde voraussichtlich deutlich über der im Mai vorgelegten Prognose von 2,6% liegen, erklärte der Ausschuss. Die neue Prognose soll im August veröffentlicht werden. Das UNESCO-Welterbekomitee kommt vom 19. bis 29. Juli in der südkoreanischen Stadt Busan zur 48. Sitzung zusammen. Nach Angaben der Stadtverwaltung am Donnerstag werden beginnend mit der Eröffnungsfeier am 19. Juli und einer Plenarsitzung am 20. Juli zentrale Themen im Zusammenhang mit dem Welterbe eingehend erörtert. Am 29. Juli wird die Tagung offiziell zu Ende gehen. Während der Konferenz wird es maßgeschneiderte Programme geben, die den Teilnehmern aus aller Welt die Geschichte und Kultur von Busan näher bringen sollen. Dazu zählen Exkursionen zum kulturellen Erbe Busans wie dem Museum für moderne und zeitgenössische Geschichte und Exkursionen zum Welterbe nahe Busan, darunter die Petroglyphen am Fluss Panguchon und der Tempel Pulguksa. Südkorea ist zum ersten Mal seit seinem Beitritt zur Welterbekonvention im Jahr 1988 Gastgeber der Tagung des Welterbekomitees. Die Regierung hat beschlossen, eine integrierte Militärakademie von Heer, Marine und Luftwaffe zu gründen. Den Plan, die bestehenden Akademien dieser Teilstreitkräfte zu einer 4-jährigen Militärakademie zusammenzulegen, präsentierte Verteidigungsminister An Kyu-baek am Donnerstag nach einer Beratung zwischen Regierung und Regierungspartei. Die geplante Militärakademie werde in Chande, einem Komplex militärischer Ausbildungs- und Trainingseinrichtungen in Taejon, untergebracht sein. Es werde eine spezialisierte Ausbildung für jede Teilstreitkraft angeboten, um KI-basierte Operationen in allen Bereichen, einschließlich Weltraum, Cyberraum und elektromagnetischem Spektrum, anzuführen. Angesichts der ablehnenden Meinung zu dem Plan erklärte An, das Verteidigungsministerium werde Meinungen aus der Öffentlichkeit gezielt und unvoreingenommen einholen. US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit einer Kooperation mit koreanischen Unternehmen zur Stärkung der US-Marine zur Sprache gebracht. Bei der Veranstaltung Defense and Innovation Summit am US Army War College im Bundesstaat Pennsylvania am Mittwoch hob er die Notwendigkeit des Aufbaus der Marine hervor. Er sagte dabei, man werde sich wahrscheinlich einige Unternehmen ansehen, die aus Korea und anderen Orten kämen. Man werde auch Schiffe kaufen, die außerhalb des Landes hergestellt würden. Man brauche viele Schiffe für die Marine, fuhr er fort. Trump hatte beim G7-Gipfel im vergangenen Monat Präsident Lee Jae-myung nach der Möglichkeit gefragt, ob schnell 10 Militärschiffe für die USA gebaut werden können. Nach dem Gesetz Burns-Tollefson Amendment verbieten die USA grundsätzlich den Bau von Marineschiffen außerhalb des Landes. Die südkoreanische Regierung und die Schiffbaubranche hoffen, dass Trump von seinen administrativen Befugnissen Gebrauch macht, um den Bau von Marineschiffen in Südkorea ausnahmsweise zu erlauben. Ein hochrangiger nordkoreanischer Parteifunktionär und ein führender chinesischer Politiker haben über die Vertiefung der Beziehungen zwischen beiden Ländern gesprochen. Cho Yong-won, Sekretär des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Nordkoreas, und Wang Huning, Vorsitzender des Landeskomitees der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, seien am Mittwoch in Pyongyang zusammengekommen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Bei dem Treffen sagte Cho, die bilateralen Beziehungen hätten unter der Führung von Machthaber Kim Jong-un und Präsident Xi Jinping eine neue Entwicklungsphase erreicht. Er bekundete die Bereitschaft, die bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen auszubauen und weiterzuentwickeln. Wang erklärte, die Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags zwischen Nordkorea und China habe eine rechtliche Grundlage geschaffen, um die durch Blut geschmiedete kämpferische Freundschaft zu festigen. Es stelle ein wichtiges gemeinsames Verständnis der höchsten Führer beider Parteien und beider Länder dar, den 65. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags feierlich zu begehen. Eine von Wang angeführte chinesische Partei- und Regierungsdelegation war Mittwoch in Nordkorea eingetroffen, um an den Feierlichkeiten zum 65. Jahrestag des Freundschaftsvertrags teilzunehmen. Das UNESCO-Welterbekomitee hat von Japan Verbesserungen bei den Ausstellungen zum als Weltkulturerbe anerkannten Minenkomplex Sado gefordert. Grund sei, dass die japanische Regierung entgegen ihrer ursprünglichen Zusage die Tatsache nicht richtig bekannt mache, dass Koreaner früher in den Bergwerken auf der Insel Sado Zwangsarbeit verrichteten. Diese Empfehlung habe das Welterbekomitee nach der Überprüfung eines von Japan vorgelegten Berichts zum Erhaltungszustand gemacht, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Entwurf. Das Komitee empfahl Japan, sich eng mit den beteiligten Ländern zu beraten, um die gesamte Geschichte über den gesamten Zeitraum der Bergbauerschließung hinweg vor Ort umfassend zu behandeln. Außerdem sollten die Art der Interpretation und Präsentation sowie die Einrichtungen verbessert werden. Das Welterbekomitee forderte Japan auf, bis zum 1. Dezember 2027 einen Bericht über die Umsetzung dieser Empfehlungen vorzulegen. Der Krieg im Nahen Osten hat nach Einschätzung der südkoreanischen Zentralbank für einen stärkeren Beschäftigungsrückgang gesorgt als erwartet. In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht stellte die Bank of Korea fest, dass der Schock für die gesamte Industriekonjunktur in Südkorea aufgrund des Nahostkriegs nicht groß gewesen sei. Die Auswirkungen des Kriegs seien lediglich in der Ölraffinerie und Chemieindustrie sichtbar gewesen, die direkt davon betroffen gewesen seien. Die Folgewirkungen auf andere nachgelagerte Industrien würden als begrenzt eingeschätzt. Jedoch hieß es, dass sich das Beschäftigungswachstum im April aufgrund der gedämpften Stimmung in der Wirtschaft und der gestiegenen Erzeugerpreise stark verlangsamt habe. Im Mai sei es zu einem Rückgang gekommen. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei habe sich der Beschäftigungsrückgang beschleunigt. Bei kleinen und mittleren Unternehmen, die anfälliger für Erschütterungen seien, seien erhebliche negative Folgen zu sehen gewesen, hieß es. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea mit Isuyan am Mikrofon. Und hier sind die heutigen Themen. In Busan beginnt am 19. Juli erstmals eine Tagung des UNESCO-Welterbekomitees in Südkorea. Im Mittelpunkt stehen die mögliche Erweiterung der koreanischen Wattenmeere sowie der Umgang mit der Zwangsarbeitsgeschichte der japanischen Sado-Goldmine. Näheres dazu im ersten Teil. Neu entdeckte Dokumente aus US-Archiven zeigen, dass amerikanische Militärbehörden die Insel Tokdo bereits 1947 und 1948 als koreanisches Territorium betrachteten. Die südkoreanische Nordostasien-Geschichtsstiftung will die Funde in einer Ausstellung in Seoul der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mehr dazu erfahren Sie im zweiten Teil. Im dritten Teil geht es um eine neue Umfrage des Koreanischen Instituts für öffentliche Verwaltung, die zeigt, dass der ideologische Gegensatz zwischen Konservativen und Progressiven den Südkoreanern inzwischen als größter gesellschaftlicher Konflikt gilt. Zugleich wächst die Zustimmung zu wirtschaftlichem Wachstum, während die Präferenz für Umverteilung auf ein neues Tief sinkt. Abschließend hören Sie die Rubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks.
괜찮아 네가 없는 나도 괜찮아 가끔씩 생각해
Nachtbassmusik ist gleich weiter. Wie wär's heute mit dem Lied Café Latte, gesungen von Orban Zakapa. Viel Spaß damit.
내가 네 하나나 봐 이렇게 오늘처럼 비오는 나는 우리 함께 즐겨 들었던 네 노래 한참은 멍하니 그렇게 웃고 있어 Yeah Baby baby 그대는 카라멜 마키아토 여전히 내 입가에 그대의 이 달콤해 Baby baby tonight Baby baby 그대는 카페라떼 향보다 포근했던 그 느낌 기억하고 있나요 Baby baby tonight
Oh baby 빛바랜 하늘색 커피 조금씩 기억나지 않는 네 생일 여전히 내 맘은 이렇게 따뜻한데 yeah.
내게는 너무도 따뜻하고 향기로운 너 넌 아름답지 못한 것 이제 그저 추억인
Baby, baby, baby.
In Busan beginnt am 19. Juli die 48. Tagung des Welterbekomitees der UNESCO. Es ist das erste Mal, dass Südkorea seit seinem Beitritt zur Welterbekonvention 1988 eine solche Tagung ausrichtet. Bis zum 29. Juli werden in der Hafenstadt im Süden des Landes rund 3000 Delegierte und Fachleute aus den 196 Vertragsstaaten erwartet, die gemeinsam über Neuaufnahmen in die Welterbeliste sowie über den Erhaltungszustand bereits gelisteter Städten beraten. Im Mittelpunkt des Interesses steht für Südkorea die mögliche Erweiterung der Welterbestätte Kaetbol Koreanische Wattenmeere. Die Wattgebiete an der südkoreanischen Küste gelten als Lebensraum für zahlreiche bedrohte Tierarten, darunter viele Zugvögel. Wegen dieser besonderen biologischen Vielfalt wurden sie bereits 2021 in die Welterbeliste aufgenommen. Bislang gehören 4 Gebiete dazu, die Wattflächen der Landkreise Seocheon, Gochang und Shinan und der Region Boseong-Suncheon. Das Amt für Nationales Kulturerbe hat inzwischen beantragt, die Liste um 2 weitere Gebiete zu erweitern, die Wattflächen bei Seosan sowie ein Gebiet, das die Regionen Muan, Gohun und Yeosu umfasst. Ziel ist es, den sogenannten außergewöhnlichen universellen Wert dieser Naturlandschaft noch umfassender zu schützen. Insgesamt könnten es damit 6 Gebiete werden. Die Weltnaturschutzunion IUCN, die UNESCO fachlich berät, hat die Erweiterung bereits im Juni empfohlen. Die endgültige Entscheidung soll am 25. Juli fallen. Eine Aufnahme gilt als wahrscheinlich. Das zweite Thema, das viel Aufmerksamkeit erhält, ist der Umgang mit der Sado-Goldmine in Japan. Auf der japanischen Insel Sado mussten während der japanischen Kolonialherrschaft über Korea zahlreiche Koreaner Zwangsarbeit unter harten Bedingungen leisten. Als die Goldmine 2024 in die Welterbeliste aufgenommen wurde, hatte Japan international versprochen, diese Geschichte in die Ausstellung vor Ort einzubeziehen und angemessen aufzuarbeiten, bislang aber ohne sichtbares Ergebnis. Auch die jährliche Gedenkveranstaltung für die Zwangsarbeiter wirkt seither unvollständig, da von Anfang an auch Personen daran teilnahmen, die zuvor den umstrittenen Yasukuni-Schrein besucht hatten, jenen Schrein in Tokio, an dem in Japan auch verurteilte Kriegsverbrecher verehrt werden und der deshalb in Südkorea und anderen Nachbarländern als Symbol ungelöster Fragen zur Kriegsvergangenheit gilt. Die Sado-Goldmine steht in Busan erneut auf der Tagesordnung, diesmal im Rahmen der jährlichen Überprüfung des Erhaltungszustands bereits gelisteter Welterbestätten. Das Komitee will dazu eine neue Erklärung veröffentlichen. Wie darin mit der Geschichte der Zwangsarbeit umgegangen wird, ist noch offen. Die südkoreanische Regierung versucht seit längerem, das Thema zu einem eigenen Diskussionspunkt unter den Mitgliedstaaten zu machen, um international Druck aufzubauen. Auch mehrere sogenannte Nottragungen stehen auf der Liste. Das sind beschleunigte Aufnahmeverfahren für Kulturgüter, die durch Kriege oder Naturkatastrophen unmittelbar bedroht sind und deshalb ohne die sonst üblichen langen Vorlaufzeiten geprüft werden. Betroffen sind in diesem Jahr die Wanderungslandschaft Boma-Badengilo im Südsudan, eine der größten Wanderungsrouten wildlebender Säugetiere weltweit, die historische Ortschaft Sebastia im Westjordanland, die durch die Ausweitung israelischer Siedlungen und militärische Maßnahmen zunehmend gefährdet ist, sowie eine mittelalterliche Festung im Süden Libanons, die durch die Eskalation des Kriegs zwischen Israel und der Hisbollah wiederholt von Luftangriffen und Bodentruppen getroffen wurde. Neu bewertet werden soll zudem der Garamba-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo, der bereits 1980 wegen seiner außergewöhnlichen Naturschönheit als Welterbe anerkannt wurde. Die IUCN empfiehlt nun eine erneute Aufnahme unter veränderten Kriterien, diesmal mit Verweis auf den ökologischen Wert der Wald- und Savannenlandschaft, statt wie bisher allein auf die landschaftliche Schönheit. Yi Gilbe, der die Abteilung für Kulturerbepolitik im Amt für Nationales Kulturerbe leitet und zugleich die Vorbereitungen für die Tagung koordiniert, sagte, diese Konferenz sei für Südkorea eine Gelegenheit, sich vom Land, das Welterbestätten besitze, zum Land zu wandeln, das den Schutz des Welterbes weltweit anführe. Parallel zur Tagung richtet das Kulturerbeamt im Messezentrum Bexco vom 20. bis 29. Juli einen eigenen Länderpavillon ein, das sogenannte Korea-Haus. Dort präsentieren mehrere Ministerien und Institutionen koreanische Kulturgüter, Küche und Bräuche. Das Nationalarchiv zeigt Dokumente aus dem UNESCO-Weltdokumentenerbe. Das Fischereiministerium stellt die Wattenmeere und koreanische Meeresküche vor. Und das Landwirtschaftsministerium präsentiert die traditionelle koreanische Fermentationskultur gemeinsam mit koreanischer Küche. Auch buddhistisches Kulturerbe wird gezeigt, etwa der Tempel Heinsa, der das Weltdokumentenerbe der Tripitaka Koreaner, sowie die als Weltkulturerbe gelistete Bibliothekshalle Changgyeongpanjeon beherbergt und der Tempel Tongdosa, ebenfalls Teil des Weltkulturerbes Bergklöster Koreas. Ein Institut für koreanische Studien stellt unter dem Titel »Koreanische Tafelinschriften im Weltdokumentenerbe« die konfuzianische Schriftkultur vor und lädt Besucher ein, selbst eine Tafelinschrift zu gestalten oder an einem Kalligrafie-Workshop teilzunehmen. Hinzu kommen weitere Mitmachaktionen, etwa ein Angebot, sich ein Aufklebetattoo mit dem Motiv einer der 17 koreanischen Welterbestätten machen zu lassen, sowie eine Aktion, bei der Besucher für ein auf den sozialen Medien geteiltes Erinnerungsfoto vom Korea-Haus eine limitierte Postkarte erhalten. Neu entdeckte Dokumente aus US-amerikanischen Archiven belegen, dass die US-Militärbehörden bereits kurz nach Ende der japanischen Kolonialherrschaft die Inselgruppe Tokdo als koreanisches Territorium betrachteten. Tokdo ist südkoreanisches Staatsgebiet im Ostmeer zwischen Korea und Japan und steht unter koreanischer Verwaltung. Japan erhebt jedoch ebenfalls Anspruch auf die Inseln. Die Nordostasien-Geschichtsstiftung teilte mit, eine bislang unveröffentlichte Sammlung von Dokumenten aus dem US-Nationalarchiv NARA entdeckt zu haben. Der Historiker John Gap-seng vom Institut für Ostasien-Studien der Seonggonghae-Universität hatte die insgesamt 222 Seiten umfassenden Unterlagen im Archiv gefunden und der Stiftung übergeben. Unter den Dokumenten befindet sich ein als geheim eingestufter Bericht des fernöstlichen Luftwaffenkommandos der USA über einen Bombenangriff auf Tokdo im Jahr 1948. Am 8. Juni jenes Jahres hatten US-Bomber vom Typ B-29 bei einer Übung ohne Vorwarnung Bomben auf ein Gebiet abgeworfen, in dem koreanische Fischer arbeiteten. Nach offiziellen Angaben kamen dabei 14 Menschen ums Leben. Der Bericht hält fest, die Zugehörigkeit der sogenannten Liangkor-Felsen zu Korea sei bereits im September 1947 eindeutig festgestellt worden. Die Bezeichnung Liangkor geht auf ein französisches Walfangschiff zurück, dessen Besatzung die Inseln 1849 entdeckt hatte und wird im Englischen bis heute für Tokdo verwendet. Laut der Stiftung belege diese Formulierung, dass die US-Behörden Tokdo zwischen 1947 und 1948 offiziell als koreanisches Territorium betrachteten. Im selben Bericht wird zudem festgehalten, dass für Bombenübungen auf dem Gelände jeweils 2 Wochen zuvor der US-Militärkommandeur in Korea informiert werden musste. Auch das sei ein Beleg dafür, dass die USA selbst eine Meldepflicht an die koreanische Seite anerkannt hätten, eben weil Tokdo als koreanisches Gebiet gegolten habe. Zusätzlich fand sich ein Dokument aus dem Jahr 1946, das der zuständige Verwaltungsbeamte der Insel Ulleung-do an den Gouverneur der Provinz Nord-Gyeongsang gerichtet hatte. Die Stiftung wertet es als das früheste bekannte offizielle Schreiben zur Tokdo-Frage nach der Befreiung Koreas von japanischer Herrschaft. Darin wird bestätigt, dass Tokdo zur Insel Ulleung-do gehöre und die Zentralregierung wird aufgefordert, mit Japan zu verhandeln, damit dieser Umstand offiziell bestätigt werde. Außerdem entdeckt wurde eine handschriftliche Abschrift eines Berichts, den der damalige Landrat von Ulleung-do, Shim Hung-taek, 1905 an die Regierung der Provinz Gangwon gesandt hatte, zu jener Zeit, als Japan Dokdo widerrechtlich seinem Staatsgebiet einverleibt hatte. Diese Abschrift sei ein Jahr älter als die bislang bekannte Fassung aus dem Jahr 1947 und deshalb von besonderer Bedeutung, so die Stiftung. Die Nordostasien-Geschichtsstiftung erklärte, die neuen Funde würden die Quellenlage zur Wahrnehmung der Dokdo-Frage auf koreanischer wie auf amerikanischer Seite in der Zeit nach der Befreiung erweitern. Die Dokumente sollen unter anderem im Rahmen einer Sonderausstellung im Dokdo-Erlebniszentrum in Yeongdeungpo in Seoul gezeigt werden. Eine neue Umfrage zeigt, dass die Südkoreaner den ideologischen Gegensatz zwischen konservativem und progressivem Lager als den schwerwiegendsten Konflikt in ihrer Gesellschaft wahrnehmen. Zugleich ist der Anteil derer, die sich selbst als progressiv einstufen, gestiegen, während sich weniger Menschen als konservativ bezeichnen als im Vorjahr. Das Koreanische Institut für öffentliche Verwaltung hatte zwischen August und September des vergangenen Jahres landesweit 8.305 Personen ab 19 Jahren zu ihrer Wahrnehmung des gesellschaftlichen Zusammenhalts befragt. Die Ergebnisse der jährlich wiederholten Untersuchung wurden nun veröffentlicht. Der ideologische Konflikt zwischen Konservativen und Progressiven erreichte auf einer Skala bis 4 Punkte einen Wert von 3,2 und lag damit deutlich vor anderen Konfliktfeldern. Es folgten der Konflikt zwischen Mittelschicht und einkommensschwachen Gruppen mit 2,9 Punkten sowie der Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern mit 2,8 Punkten. Der Stadt-Land-Konflikt zwischen der Hauptstadtregion und den übrigen Landesteilen, der Zielkonflikt zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz sowie der Konflikt zwischen älteren und jüngeren Generationen kamen jeweils auf 2,7 Punkte. Religiöse Konflikte, Konflikte zwischen Geschlechtern sowie zwischen Koreanern und im Land lebenden Ausländern wurden mit jeweils 2,6 Punkten als vergleichsweise weniger gravierend eingestuft. Als Hauptursachen für gesellschaftliche Konflikte nannten die Befragten das Verfolgen eigener Interessen durch die jeweiligen Beteiligten mit 26,3%, mangelndes gegenseitiges Verständnis zwischen Einzelpersonen und zwischen Gruppen mit 21,8%, die Kluft zwischen Arm und Reich mit 19,0%, unterschiedliche Wertvorstellungen mit 18,5% sowie die Konzentration von Macht mit 10,1%. Bei der politischen Selbsteinschätzung bildete die politische Mitte mit 43,4% weiterhin die größte Gruppe, wenngleich ihr Anteil im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozentpunkte sank. Der Anteil progressiv eingestellter Befragten stieg um 2,7 Prozentpunkte auf 27,1%, während sich der Anteil der konservativ eingestellter Befragten um 0,6 Prozentpunkte auf 29,6% verringerte. Auch bei den Erwartungen an die staatliche Wirtschaftspolitik zeichnete sich ein Wandel ab. Die Zustimmung zur Aussage, Umverteilung sei wichtiger als Wachstum, fiel um 5,4 Punkte auf 31,2%, der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung. Die Zustimmung zu wirtschaftlichem Wachstum als Priorität stieg dagegen um 2,8 Punkte auf 30,3% und der Anteil derjenigen, die Wachstum und Umverteilung als gleich wichtig ansahen, wuchs um 2,5 Punkte auf 38,5%. Beim allgemeinen Wohlbefinden gaben die Befragten im Schnitt einen Glückswert von 6,9 von 10 möglichen Punkten an, ein leichter Anstieg von 0,1 Punkten gegenüber dem Vorjahr. Zwischen den Altersgruppen zeigte sich dabei ein deutlicher Unterschied. Am glücklichsten zeigen sich Menschen in ihren 30ern mit 7,2 Punkten, während Menschen ab 60 Jahren mit 6,7 Punkten das geringste Wohlbefinden angeben. Bei der Frage nach den Chancen für sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg durch eigene Anstrengung antworteten die Befragten bezogen auf sich selbst mit 2,7 von 4 möglichen Punkten ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Bei den Chancen für die eigenen Kinder blieb der Wert mit 2,8 Punkten unverändert. Die Zufriedenheit mit der politischen Lage lag bei 5,5 von 10 Punkten und stieg damit um 0,4 Punkte, während die Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage unverändert bei 5,3 Punkten blieb. Für die politische wie die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden 5 Jahren äußerten sich die Befragten mit jeweils 5,8 Punkten leicht optimistisch. Als wichtige Informationsquellen nannten die Befragten das Fernsehen mit 61,6%, Messenger-Dienste mit 53,3%, Online-Video-Plattformen mit 32,7% sowie soziale Netzwerke mit 20,3%. Bemerkenswert ist, dass erstmals seit Beginn der Erhebung auch generative künstliche Intelligenz als Informationsquelle auftaucht. 3,5% der Befragten gaben an, sie dafür zu nutzen. Beim Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen erzielten Bildungseinrichtungen und medizinische Einrichtungen mit jeweils 2,8 von 4 Punkten die höchsten Werte, gefolgt von Finanzinstituten und Großunternehmen mit jeweils 2,7 Punkten. Das Vertrauen in Großunternehmen stieg dabei um 0,2 Punkte gegenüber dem Vorjahr. Unter den Strafverfolgungs- und Justizbehörden genoss die Polizei mit 2,5 Punkten das größte Vertrauen, vor den Gerichten mit 2,4 und der Staatsanwaltschaft mit 2,3 Punkten. Ähnlich niedrige Werte wiesen Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen mit jeweils 2,4 Punkten auf.
Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Am Mikrofon Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Han Mal-suk gehört ebenso wie Park Kyung-ni, die wir in der letzten Woche vorgestellt haben, zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der Nachkriegszeit. Geboren 1931 in Seoul, studiert sie Linguistik an der Seoul National University und besucht nebenher das Nationale Zentrum für traditionelle koreanische Aufführungskünste, um das Kayagum-Spiel zu erlernen. Dort lernt sie einen jungen Mann namens Hwang Byung-gi kennen, der beim selben Lehrer Unterricht hat und 5 Jahre jünger ist als sie. Die beiden beginnen eine Beziehung und heiraten 1962. Ihr Ehemann Hwang Byung-gi ist heute der wohl berühmteste Kayagum-Virtuose Koreas und die beiden eines der bekanntesten Künstler-Ehepaare des Landes. Han Mal-suk gibt ihr literarisches Debüt 1956 mit der Veröffentlichung der beiden Kurzgeschichten Pyeolbit Soge Kaejeol, Die Jahreszeit im Sternenlicht und Shinhwae Tane, Abgrund eines Mythos. Letztere betrachtet aus existenzialistischer Perspektive die zerstörte Psyche einer Frau, die ihr Leben ausschließlich dem Streben nach Vergnügen und Bequemlichkeit widmet. Diese Erzählung, die das extreme Bild eines Menschen zeichnet, der in der materiell und geistig verheerten Nachkriegsgesellschaft vollkommen die Orientierung verloren hat, bringt den in dieser Zeit um sich greifenden Nihilismus eindringlich zur Sprache. Das Werk verschafft der Autorin sofortige Anerkennung und macht sie zu einer Sprecherin des koreanischen Existenzialismus in der Mitte des 20. Jahrhunderts. In ihrer Erzählung Shingwae Yakso, ein Versprechen mit Gott aus dem Jahr 1968, entwickelt Han Mal-suk existenzialistische Fragestellungen weiter. Hier geht es um eine Frau, die mit Gott das Leben ihrer Tochter verhandelt, aber nach der Genesung ihrer Tochter feststellen muss, dass sie der geforderten Gläubigkeit Gott gegenüber nicht gerecht werden kann, denn das Objekt ihrer Hingabe ist ihre Tochter und nicht Gott. Han Malsuks Erzählungen zeichnen sich aus durch lebendige Bilder, einen einfallsreichen Schreibstil und eine scharfsinnige Wahrnehmung, insbesondere was die Innenwelt und die vielfältigen Facetten entfremdeter Menschen betrifft. In ihren Werken hinterfragt sie immer wieder kritisch die Realität der koreanischen Gesellschaft, die den Konventionen der traditionellen patriarchalischen Gesellschaft noch immer nicht entkommen ist. So auch in ihrem Roman Haeyan Dojong, Weißer Pfad aus dem Jahr 1960. Hier stellt sie vor dem Hintergrund einer Liebesgeschichte eine neue Generation junger Menschen dar, die sich der Spießigkeit und der Heuchelei der älteren Generation widersetzen. So weist sie insbesondere der jungen weiblichen Generation Koreas, die sich der auf Tradition, Konvention, Äußerlichkeit und Gesichtswahrung gestützten alten Generation stolz entgegenstellt, einen Weg, um selbstbewusst in Erscheinung zu treten. Von Han Mal-suk auf Deutsch erschienen ist der Roman Über alle Mauern. Das war das KBS-Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Das war das Programm Kreuz und quer durch Korea mit dem Lied Prince of the Sea, gesungen von Bang Myung-soo. Danke ich Ihnen für Ihr Interesse und verabschiede mich für diese Woche. Tschüss!
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch Auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 어떻게 생각해? 어떻게 생각해? Heißt auf Deutsch so viel wie Was denkst du? Oder Wie findest du das? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Sung Mi-jin holt sich hier bei ihrer Freundin Choi Sua Rat zu Männerproblemen.
요즘 나한테 둘러보는 남자가 있어. 유부남이야. 어떻게 생각해? 간토.
An einer Stelle sagt Mijin hier, 어떻게 생각해? Was denkst du?
어떻게 생각해?
어떻게 생각해?
어떻게 생각해?
Mit 어떻게 생각해 kann man zum einen sein Gegenüber um dessen Meinung oder Urteil bitten. 이 책에 대해서 어떻게 생각해? 난 좋았어. Wie findest du dieses Buch? Mir hat es gefallen. Hier noch ein Beispiel. 저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해? 나도 관심 있어. Er interessiert sich für dich. Wie findest du ihn? Ich habe auch Interesse. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어. 저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어.
저 사람이 너한테 관심 있대. 넌 어떻게 생각해?
나도 관심 있어.
Zum anderen kann man damit um Rat fragen, was man als nächstes tun soll. 난 이직하려고 하는데 어떻게 생각해? 한번 도전해봐. Ich überlege, den Job zu wechseln. Was denkst du? Du solltest es versuchen. Hier noch ein Beispiel. 내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해? 너 마음 편한 대로 해. Soll ich mich zuerst entschuldigen? Was denkst du? Mach, wie es für dich richtig ist. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해. 내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
내가 먼저 사과할까? 어떻게 생각해?
너 마음 편한 대로 해.
Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 어떻게 생각해 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über den morgigen Verfassungstag und den Musiker und Sänger Lee Byung-sung. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Am 17. Juli wird in Korea der Verfassungstag gefeiert. Damit erinnert die Republik Korea an die Verabschiedung ihrer ersten Verfassung am 17. Juli 1948. Kapitel 1, Artikel 1 der Verfassung erklärt, die Republik Korea ist eine demokratische Republik. Die Souveränität der Republik Korea liegt beim Volk und alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Für das koreanische Volk bedeutete es nach Jahrzehnten der japanischen Kolonialherrschaft sicher viel, diese Sätze schwarz auf weiß zu sehen. Wann immer die Koreaner seitdem ihre Demokratie bedroht sahen, beriefen sie sich auf diese zwei Sätze in ihrer Verfassung und werden dies sicher auch in Zukunft tun. Unser erstes Musikstück für heute heißt Sudetan. Es gilt als eines der bedeutendsten Werke der höfischen Musik Chosons. Der Titel bedeutet, dass die Lebensspanne ewig währt, wie der Himmel auch. Hören wir nun das Orchester für höfische Musik des National Gugak Center mit Sudetan. Diese Woche stellen wir Ihnen den Jeonga-Sänger Lee Byung-sung vor. Im Palast von Joseon gab es eine Institution namens Changakwon, die am Hof für die Musik zuständig war. Lee Byung-sung stammte von Musikern ab, die im Changakwon wichtige Posten besetzt hatten. Sein Großvater spielte die Flöte Piri, sein Vater die Zither Komungo. Er lernte an einer Akademie, die Musiker für das Changakwon ausbildete. Zunächst konzentrierte er sich auf die Flöte Piri, doch schon bald zeigte sich sein Talent im Gesang, denn er hatte eine wunderschöne Stimme. Lee Byung-sung war nicht nur ein begabter Sänger, sondern auch für sein gutes Aussehen und sein Modebewusstsein bekannt. Er war groß und fiel auf. Wenn er die Marktstraße Jongno entlang lief, sollen die Menschen gerufen und gepfiffen haben, ganz wie die K-Pop-Fans es heute bei ihren Stars tun. Aber auch ein solch populärer Musiker war nicht gegen den Wandel der Zeit gefeit. Nach der Befreiung Koreas war das Leben hart und die zunehmende Beliebtheit westlicher Musik ließ die traditionelle Musik ins Hintertreffen geraten. Hofmusiker hatten es besonders schwer, denn die meisten Menschen konnten mit der Musik des Königshofes von Joseon nichts mehr anfangen. Anerkanntes immaterielles Kulturerbe wie heute gab es noch nicht. Lee Byung-sung konnte die Folgen des Bedeutungsverlustes der traditionellen Musik daher nicht abfedern und starb in Armut. Doch sein Sohn Lee Dong-gyu trat in seine Fußstapfen. Lee Dong-gyu konnte das Singen nicht von seinem Vater lernen, da dieser starb, als er noch ein Kind war. Doch als er älter wurde, studierte er den Gesang seines Vaters anhand von Aufnahmen. Heute hören wir Lee Dong-gyu mit dem männlichen Kaguk Namudo. Das Lied vergleicht einen Menschen mit gebrochenem Herzen mit einem Fasan, der auf einem kahlen Berg von einem Falken gejagt wird, und mit einem Seefahrer, der inmitten des weiten Ozeans Schiffbruch erleidet. Hier ist Lee Dong-gyu mit Namudo. Der Fluss Cheonggyecheon hat sich zu einer der beliebtesten Touristenattraktionen in Seoul entwickelt. Besucher beschreiben es als eine magische Erfahrung, inmitten der Hochhäuser und belebten Straßenzüge des Stadtzentrums einen Ort des Friedens und der Natur zu finden. Auch in früheren Zeiten zog der Tongitong schon viele Menschen an. Es gibt ein Lied, das die Menschen, die an dem Fluss lebten und arbeiteten, mit den Fröschen in der Regenzeit vergleicht. Das temporeiche Lied mit dem Titel Menggungitaryong, zu Deutsch das Froschlied, beschreibt Frösche, die auf Schuhen den Wasserlauf entlang treiben wie Menschen auf Booten, die quakend über die Straße laufen wie eine Frau, die schlecht von ihrer Schwiegerfamilie behandelt wird und weint, oder die auf einem Lotusblatt sitzen wie Quecksilberhändler. Es gibt auch einen Frosch, der wegen Trunkenheit von der Polizei verhaftet wird, und einen, der krankenhausreif geprügelt wird, weil er jemandem das Mittagessen geklaut hat. Das Froschlied lässt das Leben der einfachen Menschen, die früher entlang des Tongitong lebten, lebendig werden. Hören wir nun Yi Chun-hee mit Menggungitaryong.
Chin chong dong chong chong mi chong cha chop saria Hani siro kaburo thok che chin chong dong chong chong mi chong cha chop saria Pare de meng gong ida so du de meng gong ida so 공수부문 두 사이 오간수 다리 밑에 물건을 든 맹꽁이가 권유월 장마에 떠나려오는 헌남악신짝을 선유배만 여겨 순풍에 돛을 달고 명기명창가객이며 가진 풍유질탕하고 대반이 난자하여 선유하는 맹꽁이라서 불려는 오던 맹꽁이가 첫 남편을 이별하고 둘째 남편을 얻었더니 손톱이 길어 포청에 가고 셋째 남편을 얻었더니 6, 7월 장마통에 배춧잎에 쌓여 밟혀 죽었기로 백지 한 장 손에 들고 경무청으로 잿돈 타러 가는 맹꽁이다서 청교 다리 밑에 울고 놀던 맹꽁이가 아침인지 점심인지 한술밥으로 더 먹고 빈대 장죽에 담배 한 대 피어 물고 서태를 하량으로 종로 한마루로 오락가락 거니다가 행순하는 술라군에 들켰구나 고승으로 아빠를 메고 어서 가자 재촉을 하니 아니 가겠다고 드러누워 앙타라는 맹꽁이라서 삼청동 막바지 자원서 다리 밑에 울고 놀던 맹꽁이가 마전군에 점심 몰래 훔쳐먹다 빨래방 치러 얻어먹고 해산선 머리를 질끈 동이고 하차운 병원으로 입원하러 가는 맹꽁이다서 경모궁안 연못안에 울고 놀던 맹꽁이를 강감차리 함을 물려 덩어리 되어 울지 못하고 연잎 뚝 다물 담아가지고 대굴대굴 굴려가며 좋은 장사하는 맹꽁이다서 지지간지 이태만의 씨앗을 보고 그네미 천년이 쌈질을 하다 연당자한테 공대를 맞고 한숨 지며 하는 말이 내가 시집살이는 판틀렸구나 치마끈을 졸라매고 반지꼬리를 뒤짊어지고 시장바람 꽁무니에 차고 고추나무에 목매러가며 통곡하는 맹꽁이다서 그 중에 익살스럽고
너는 철지고 언변 좋고 신수 좋은 맹꽁이가 속나서며 하는 말이 내가 아서라 목매지 마라 내가 당뇨 이팔 청춘이요 내가 방정 호래비니 같이 살자고 손목을 잡아당겨 무청스럽게도 사정하는 맹꽁이
Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.